So, wie gesagt, wir hatten gestern diesen ersten Teil Sinneskontakt und Vedanas. Und anders als in der Sequenz des bedingten Entstehens, kommt hier nun als nächster Schritt die Wahrnehmung, Sanya. Das heißt, was man fühlt, das nimmt man wahr. Und da unterscheiden sich die beiden Ketten des bedingten Entstehens einerseits und hier im Honigkuchen-Sutta. Weil in der bedingten Entstehung, da folgt auf die Vedanas das Verlangen, Tanha. Ja, dieses Verlangen wird hier nicht explizit erwähnt, aber auf eine Art ist Verlangen und auch seine Geschwister, die Aversion und die Unwissenheit, in der Wahrnehmung drin enthalten, die sind implizit drin. Weil wie wir die Dinge wahrnehmen, ist immer schon auch geprägt unter dem Einfluss von Tanha, von Aversion und Unwissenheit. Und die Wahrnehmung hat die Aufgabe, die Objekte als solche zu identifizieren. Also wir haben zuerst etwas, was wir als angenehm oder unangenehm erleben oder neutral. Und dann sofort kommt jetzt die Wahrnehmung und sagt, ah, Tasse oder Hund oder unangenehmer Mensch oder ein leckerer Geruch. Ja? Da ist irgendetwas Essbares in der Gegend. Also Wahrnehmung ist dieser Prozess, durch den wir unsere Erfahrung quasi begreifen. Greifen, da ist schon das Greifen drin, das ist interessant. Ja, wir begreifen, was wir da gerade erleben. Wir schreiben unserer Erfahrung eine Bedeutung zu. Wir können mit Hilfe der Wahrnehmung quasi identifizieren, um was für Objekte es sich handelt. Vielleicht merke ich zunächst einfach ein Jucken am Knöchel und dann schaue ich runter und merke, ah, ich bin gestochen worden von einer Mücke. Da ist gerade eine Mücke an ihrem Mittagessen. Also Wahrnehmung ermöglicht uns das Einordnen der verschiedenen Erfahrungen, der Sinneseindrücke. Und das ist natürlich eine ganz wichtige und lebensnotwendige Funktion. Ohne diese Funktion wäre unser gesamtes Erfahrungsfeld einfach so ein undefinierbarer Brei von irgendwelchen visuellen, akustischen, taktilen Erfahrungen. Und in diesem Einheitsbrei gäbe es weder ein Ich noch eine Welt noch Mama oder Klötze oder was auch immer. Und darum also das weiß man auch in der Forschung, entstehen diese Kategorien in der Entwicklung erst allmählich. Weil dieser Einheitsbrei, das ist eigentlich das, was Neugeborene erleben. Die haben noch nicht so klare Kategorien von Ich und Welt und so. Da ist einfach Erfahrung, ja. Und dann allmählich lernt das Kind Dinge zu identifizieren, Baubau und Mama und Papa und so. Und es dauert etwa 1,5 Jahre, bis ein Kind auch ein Konzept hat von sich selbst und anfängt, vom eigenen Namen zu sprechen und dann auch von Ich zu sprechen. Also das ist wirklich so ein gradueller Differenzierungsprozess in der Entwicklung. Jetzt diese Wahrnehmung, wie funktioniert die? Das ist wirklich noch interessant, wie das passiert, weil wir müssen ja anhand von irgendetwas etwas identifizieren können. Aufgrund von was kann ich sagen, Mensch oder Mann, Frau, Türe, Haus, Baum und so. Ich muss ja irgendwelche Erkennungsmerkmale haben, damit ich diese Bezeichnung anwenden kann. Und das Wichtige hier, diese entscheidende Rolle spielen hier die Nimittas, die Zeichen. Also Nimitta bedeutet einfach Zeichen. Manchmal wird ja Nimitta auch im Meditationskontext verwendet. Zeichen, die wir innerlich erleben können, aber ganz allgemein bedeutet Nimitta einfach Zeichen. Und Wahrnehmung basiert auf dem Ergreifen von Nimittas, von Zeichen. Und unsere ganze Wahrnehmung hängt dann davon ab, dass wir gewisse Zeichen aufgrund unserer vergangenen Erfahrung als Zeichen dann kennen. Ja. Wenn ich zum Beispiel in einem Land leben würde, in einer Zeit, wo es keine Lichtschalter geben würde, würde ich so diese Strukturen in der Wand nicht als Lichtschalter erkennen, oder? Ich würde visuell schon irgendetwas sehen, aber es hätte keine Bedeutung für mich. Manchmal sind die Zeichen auch ein bisschen zweideutig. Vielleicht kennt ihr dieses Bild, diese Wahrnehmungstäuschung, wo eine alte und eine junge Frau im gleichen Bild drin sind. Kennt ihr das? Und das kann so kippen, ja? Und das funktioniert nur, weil wir innere Bilder abgespeichert haben, wie eine junge Frau konventionell aussieht und wie eine alte Frau aussieht. Und dann erkennen wir Kopftuch. Und dann ist es klar, ah ja, da sehe ich eine alte Frau. Also unser Geist muss seine ganze Geschichte da reinbringen, seine früheren Erfahrungen, damit wir etwas als ein Zeichen erkennen. Wenn ich nicht gelernt habe, was ein Herz-Emoji bedeutet, dann reagiere ich nicht darauf, wenn jemand mir eine Nachricht mit einem Herz-Emoji schickt. Ja. Also sogar die simpelste Wahrnehmung beruht darauf, dass wir in unserem Geist schon Begriffe, Konzepte haben. Psychologisch heißt das Schema. Jetzt, da kommt schon so etwas Persönliches rein. Weil natürlich die Schemata, die wir abgespeichert haben, unsere Begriffe, die sind sehr stark biografisch gefärbt. Von unserer persönlichen und auch kollektiven Geschichte, alles, was wir in unserer Gesellschaft gelernt haben, was wir in unserer persönlichen Biografie gelernt haben, das spielt eine Rolle dafür, wie wir gewisse Zeichen erkennen und dann auch etwas identifizieren. Ja. Also da wird der Prozess, der angefangen hat mit Sinneskontakt und Vedana, jetzt eindeutig persönlich. Das ist persönlich gefärbt. Es gibt eine Geschichte aus den Lehrreden, die diese Bedeutung der Zeichen veranschaulicht. Da gab es einen Mönch, der ist auch gegen den Willen seines Vaters in die Hauslosigkeit gegangen und dann nach vielen Jahren als Mönch wieder zu seinem elterlichen Haus zurückgekommen. Und der Vater hat ihn nicht erkannt, weil der war natürlich kahl geschoren, hat nur so eine Robe getragen und so. Das war nicht mehr der gleiche Sohn, den er damals gesehen hat, als er gegangen ist. Aber die Hausangestellte hat diesen Mönch erkannt anhand der Hände, der Füße und seiner Stimme. Ja. Also sie hat quasi gewisse Zeichen wieder erkannt und konnte dann sagen, ah, das ist doch der Sohn des Hauses. Ja. Jetzt das Interessante ist, dass diese Zeichen ja eigentlich das sind, was stabil bleibt. Oder? Also sonst hätte die Hausangestellte den Sohn nicht erkannt. Das, was da an den Händen, Füßen oder an der Stimme stabil war das, was ihr ermöglicht hat, diesen Sohn zu erkennen. Und umgekehrt bedeutet das, dass Zeichen eigentlich den Eindruck von Beständigkeit verstärken. Jnananda erklärt, wahrnehmen bedeutet, ein Zeichen der Beständigkeit in etwas zu erkennen. Das heißt, ein Zeichen steht für Beständigkeit. Ein Zeichen muss unverändert bleiben, bis man zu ihm zurückkehrt, um es zu erkennen. Ich finde das hochinteressant, weil da findet schon allein in diesem Wahrnehmungsprozess eine Verfestigung statt. Die Dinge wirken aufgrund der Zeichen, die wir darin erkennen, solide, dauerhaft. Findet ihr das nicht spannend? Ich finde das sehr interessant. Ja? Einfach der Wahrnehmungsprozess selbst gibt schon eine Qualität von Solidität, von Permanenz. Ja? Und das ist einer der Gründe, warum wir dann die Welt als so dauerhaft erkennen, weil wir immer Ausschau halten nach dem, was konstant ist, relativ, oder? Ich meine, Menschen können ihre Frisuren ändern, sie können sich sogar Tattoos zulegen, die Tattoos wieder entfernen. Sie werden natürlich auch älter und so, aber es gibt doch gewisse Züge, anhand derer wir erkennen, ah ja doch, das ist meine Schwester oder das ist mein Schulfreund. Ja? Und das sind genau die Dinge, die stabil geblieben sind. Das ist der Grund, warum wir uns dann so da fangen lassen und sagen, das ist das gleiche Ding, weil die Zeichen, die mir geholfen haben, das zu erkennen, die gleichen geblieben sind. Das Problem ist, wenn wir da stecken bleiben, wenn wir dann etwas mal identifiziert haben, ah, das ist meine Schwester, dann ist es wie festgelegt. Ja? Wenn ich etwas mal als eine bestimmte Sache identifiziert habe, dann ist es das und nur noch das. Ja? Wir bleiben dann quasi in unserer Vorstellung von, meine Schwester ist so, auch ein bisschen gefangen. Das ist das Risiko. Da geht uns die Flexibilität verloren. Mingyo Rinpoche hat mal geschrieben, wenn wir in unseren Wahrnehmungen erstarren, verlieren wir unsere Fähigkeit zu fliegen. Also, ihr versteht schon, wie er es meint, ja? Wir werden rigide, starr in unserem Denken, in unserem Wahrnehmen. Dann ist zum Beispiel so eine Klangschale einfach nur eine Klangschale. Und natürlich, es ist eine Klangschale. Aber wenn wir da nicht so festgelegt wären, dann könnten wir in dieser Klangschale alles Mögliche drin sehen. Was könnte denn das auch noch sein? Suppenschüssen, genau. Oder was noch?
Obstschale.
Helm. Ja, Helm. Genau.
Waschen.
Zum Waschen, genau.
Ausgangsmaterial für andere Metallgegenstände.
Ja, genau.
Einschmelzen.
Man kann es einschmelzen. Ja. Ich meine, seht ihr, man kann so vieles darin sehen. Aber es braucht ein bisschen Wachheit und weniger Verkrampftheit, weniger Rigidität, damit wir da nicht so einfach immer in den gleichen Spuren laufen. Also, das ist eine der Verzerrungen. Unsere Wahrnehmung suggeriert uns mehr Dauerhaftigkeit, als tatsächlich da ist in der Welt. Selbst wenn Veränderung stattfindet, nehmen wir sie oft nicht wahr. Wir übersehen sie einfach. Und das Problem ist nicht nur, dass unsere Wahrnehmung verzerrt ist, sondern dass wir uns auch nicht bewusst sind, dass das nur eine Wahrnehmung ist. Aber noch zu diesen Verzerrungen. Der Buddha sprach nicht nur von dieser einen Verzerrung, dass wir das Unbeständige für beständig halten, sondern er hat von insgesamt 4 Verzerrungen gesprochen. Vielleicht habt ihr auch schon gehört von diese Vipalasas. Er schreibt, oder in einer Lehrrede heißt es, es gibt 4 Arten, Wahrnehmung, Denken und Ansicht zu verdrehen. Welche 4? Erstens, Unbeständiges hält man für beständig. Zweitens, Leiden hält man für glücklich. Drittens, was ohne Selbst hält man für Glück. Drittens, was ohne Selbst ist, hält man für ein Selbst. Viertens, Unattraktives hält man für anziehend. Und da seht ihr, da sind natürlich auch die Charakteristiken drin. Also Unbeständiges hält man für beständig. Das bezieht sich auf die Vergänglichkeit, Unbeständigkeit aller Dinge. Zweitens, Leiden hält man für Glück. Das ist natürlich diese Dukkha, die Unzuverlässigkeit der Dinge, die Dinge können uns nicht wirklich zufriedenstellen. Drittens, was ohne Selbst ist, hält man für ein Selbst. Das bezieht sich auf die Leerheit von einem Selbst. Und hier ist noch ein 4. Punkt. Das, was eigentlich unattraktiv oder nicht schön ist, nimmt man als schön wahr. Einfach um ein simples Beispiel zu geben. Die Werbung präsentiert uns natürlich viele Dinge so absolut perfekt und so. Alle Menschen sind glücklich und tanzen durch den Abend durch den Sonnenuntergang und so, aber wenn man dann die Realität ansieht, das ist oft nicht so perfekt, oder? Das ist auch so dieses, das was unattraktiv ist, als attraktiv sehen und dann wird natürlich die Gier aktiv. Ja. Jetzt, das Problem ist, wir sind uns all dieser Tatsachen nicht bewusst, der Verzerrungen nicht. Und auch nicht, dass das alles eine Wahrnehmung ist. Wir leben normalerweise in dieser naiven Haltung, dass alles, was ich sehe und höre und fühle, tatsächlich so ist. Wir sind naive Realistinnen und Realisten, oder? Alles, was ich erlebe, das ist doch so. Ja? Das ist eindeutig so, weil ich sehe es doch und darum ist es auch so. Das Problem ist nur, wenn dann unser Nachbar mit der gleichen Überzeugung eine völlig andere Wahrnehmung hat. Ja, da haben wir dann die Konflikte. Wir können nicht verstehen, dass jemand anderes eine Situation völlig anders wahrnehmen kann als wir. Ja, wir sind so in dieser Überzeugung gefangen, was ich wahrnehme, ist Realität. Und das müssen wir wirklich auflösen. Wir müssen wirklich erkennen, was ich erlebe, ist eben nur eine Wahrnehmung. Es ist nur eine Wahrnehmung. Alles, was ihr jetzt erlebt, ist sehr stark von euch mitproduziert. Das ist nicht die absolute Wirklichkeit. Hattest du eine Frage?
Ja, also was du meinst, ist das eine innere Konstruktion?
Genau, ich rede jetzt gerade weiter. Ja, genau. Alles, was wir erleben, wird von unserem Geist geprägt, gestaltet. Ja? Und das erleben wir jeden Tag, wenn wir hinschauen. Da spielt schon unsere emotionale Stimmung eine Rolle. Ja? Wie wir gelaunt sind. Wenn ich griesgrämig durch die Welt gehe, dann erlebe ich eine andere Welt, als wenn ich voller Güte und Freude durch den Tag gehe. Oder wir haben gewisse Muster, wie wir die Dinge wahrnehmen, auf was wir achten und auf was wir nicht achten. Und sehr oft projizieren wir auch Dinge. Das hat die Psychologie sehr klar herausgearbeitet. Sehr oft sehen wir bei anderen gewisse Dinge, die eigentlich mehr mit uns selbst zu tun haben, oder? Wir projizieren nicht selten unsere eigenen psychologischen Muster auf andere, ja? Und können einfach nicht verstehen, wie andere so ärgerlich sein können und wir merken nicht den Ärger bei uns selber oder was auch immer es ist, ja? Der Schriftsteller Fernando Pessoa hat mal geschrieben: Was wir sehen, ist nicht, was wir sehen, sondern was wir sind. Eigentlich sehen wir uns selbst. In dem, was wir sehen, ist nicht alles, aber zu einem großen Teil unser eigener Geisteszustand drin, unsere eigenen Muster drin. Ich möchte euch eine Kurzgeschichte vorlesen von Lord Krishna und den zwei Männern. Es wird in Indien erzählt, dass Lord Krishna sehen wollte, ob die Könige seines Landes weise waren. Also rief er zuerst einen König namens Duryodhana zu sich. Duryodhana war als grausamer Mann bekannt und die Menschen in seinem Reich fürchteten ihn. Lord Krishna sagte zu Duryodhana, er solle eine Reise durch die Länder machen. Ich möchte, dass du, sagte Lord Krishna, einen wirklich guten Menschen für mich suchst. Duryodhana gehorchte Lord Krishna und begann seine Reise. Er fand viele verschiedene Arten von Menschen und sprach mit ihnen über viele Dinge. Nach langer Zeit kehrte Duryodhana zu Lord Krishna zurück und sagte, Herr, ich habe getan, was du mir befohlen hast. Und in der ganzen Welt nach einer wahrhaft guten Seele gesucht. Eine solche Person konnte ich nicht finden. Jeder, dem ich begegnete, war selbstsüchtig und böswillig. Ein ein wirklich guter Mensch ist nirgendwo zu finden. Lord Krishna schickte Duryodhana fort und rief König Dhammaraja zu sich. Dhammaraja war als gütiger Mann bekannt, der versuchte, den Menschen in seinem Königreich zu helfen, die ihn sehr liebten. Lord Krishna sagte zu König Dhammaraja: Ich möchte, dass du durch alle Länder reist und für mich einen wirklich bösen Menschen suchst. Dhammaraja sagte: Wie ihr wünscht, mein Herr. Und wie Duryodhana machte er sich auf eine lange Reise. Nachdem viel Zeit vergangen war, kam Dhammaraja zu Lord Krishna zurück und sagte: Mein Herr, ich habe nicht den einen wirklich bösen Menschen zurückgebracht, den du zu sehen wünschtest. Ich sah, dass Menschen Fehler machen. Ich sah, dass sie sich von anderen täuschen lassen. Ich sah, dass sie so tun, als wären sie blind. Aber einen wirklich bösen Menschen konnte ich nicht finden. Die Menschen sind in ihrem Herzen alle gut. Ja, also, was wir sehen, ist nicht, was wir sehen, sondern was wir sind. Unser eigener Herzenszustand, unsere eigenen Begriffe, Erwartungen spielen eine riesige Rolle, wie wir die Welt wahrnehmen. Und Achtsamkeitspraxis besteht darin, dass wir lernen, mehr einfach mal wahrzunehmen, was da ist, mit weniger Verzerrung. Ja? Und auch unserer Verzerrungen bewusst zu werden. Manchmal kann man nicht ganz frei werden von einer Verzerrung, aber es ist schon gut, wenn man sich bewusst ist, dass die eigene Wahrnehmung gerade verzerrt ist. Wenn ich schlecht gelaunt bin, dann ist es vielleicht gut, wenn ich mir einfach eingestehe, okay, jetzt gerade bin ich wirklich schlecht gelaunt, vielleicht sollte ich jetzt nicht gerade langfristig Entscheidungen fällen. Ja? Vielleicht ist es besser, wenn ich mal etwas tue, damit ich selbst mehr ins Gleichgewicht komme, und dann können wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt über diese Sache nachdenken. Also, wir wollen lernen, ein bisschen weniger durch so all diese Schichten zu schauen, klarer, direkter zu schauen, oder wenn wir nicht ganz frei werden können, weil wir können nicht ganz frei werden von all unseren Konzepten, uns zumindest dieser Konzepte und Erwartungen und Färbungen unserer Brille bewusst werden. Gut, soweit zum Thema des heutigen Morgens, zum Input. Lasst uns für einen Moment sitzen. Lade ich euch ein, jetzt gerade mal zu spüren, was ihr wirklich unmittelbar spüren könnt. Und euch auch bewusst zu sein, wenn da Konzepte reinkommen. Benennungen, Interpretationen. Es ist nicht schlecht, aber wir wollen anfangen zu unterscheiden. Was spüre ich wirklich? Und wo kommt ein Begriff rein? Das, was ich als Schmerz zum Beispiel bezeichne. Schmerz ist nur ein Wort. Kann ich meine Aufmerksamkeit der gefühlten Emotionen zuwenden. Körperliche Erfahrungen direkt spüren. Lasst uns auch für einen Moment für das Hören öffnen. Einfach sitzen und hören. Ohne etwas hinzuzufügen. Auch bei der Qualität dieser Klänge bleiben. Wieder zurück zum Körper, zum Atem. Öffnen für die unmittelbar gespürte, gefühlte Erfahrung. Vielleicht bemerkt ihr, dass das auch ein bisschen Vertrauen braucht. Wenn man die Welt nicht immer durch das Denken hindurch aufnimmt, sondern viel unmittelbarer im Kontakt ist. Nicht immer alles gleich in eine Kategorie einordnen muss, begreifen muss, ergreifen muss. Es braucht Vertrauen, diesen denkenden Geist ein bisschen mal draußen zu lassen. Und einfach im Gewahrsein der Erfahrung zu ruhen. Natürlich wird es trotzdem passieren, dass es denkt. Der Geist liebt es. Er kann fast nicht davon ablassen, ständig zu denken. Darum lohnt es sich nicht, sich darüber zu ärgern. Das Entscheidende ist einfach, dass wir es bemerken. Und dann innerlich eine klare Entscheidung zu treffen, einen Gedanken nicht weiterzudenken, sondern ihn fallen zu lassen und uns wieder einfach für das, was jetzt gerade ist, zu öffnen. Alles in einem Klima der Freundlichkeit, der Geduld mit uns selbst. Achtsam fühlen, spüren, achtsam hören. präsent sein, ohne ständig alles benennen zu müssen, einordnen zu müssen? Habe ich dieses Vertrauen? Kann ich mich da hinein entspannen? Thank you.